ist eigentlich das Ziel von Gemeinde? Und das möchte ich gerne vorschalten vor diese Dienste und Gaben. Denn wenn wir Dienste und Gaben, wenn wir dienen, wenn wir unsere Gaben einbringen, dann soll das natürlich auch dem Willen Gottes entsprechen und den Zielen von Gemeinde. Das war der Grund, warum ich gerne noch was vorschalten möchte. Modern ausgedrückt, was ist die Vision von Gemeinde? Wir reden ganz viel von Vision. Es ist relativ modern, darüber zu sprechen. Und auch hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft Burgdorf hat ja vor Jahren ein Zielfindungsprozess stattgefunden, bei dem am Ende das Motto Glauben miteinander leben, Leben miteinander teilen als gemeinsames Ziel formuliert worden ist. Wir alle kennen dieses Ziel, wir alle kennen diesen Leitspruch. Ich war ja bei diesem Prozess damals nicht dabei, aber ich vermute, sicherlich habt ihr dabei auch in die Bibel geschaut und euch vom Wort Gottes intensiv inspirieren lassen. Nun, heute haben wir nämlich vor Augen eine Zielsetzung für Gemeinde Jesu, die ich in der Bibel gefunden habe, und zwar in Epheser 4, Vers 13. Da heißt es nämlich, wir alle sollen im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und ganz von Christus erfüllt sind. Das ist meines Erachtens ein Schlüsselvers, den wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen dürfen, wenn wir über die Vision von Gemeinde nachdenken. Er bewahrt uns nämlich davor, am Kern vorbei eine Vision zu entwickeln. Denn zu schnell sind wir ja bei Wiederbelebungsprozessen, Gemeindeaufbauprogrammen, ausgeklügelten Methoden, womit wir die Gemeinde irgendwie in Gang setzen wollen, ohne manchmal damit ein klares Ziel formuliert zu haben. Manchmal heißt es dann, dies oder jenes Gottesdienstprogramm könnte der Schlüssel sein, damit unsere Gemeinde oder Gemeinschaft wächst. Aber woher haben wir eigentlich solche Gedanken? Finden wir sie in der Bibel? Mir ist aufgefallen, sehr wenig. Auffallend wenig Gedanken haben die Apostel uns in den Briefen über die praktische Gottesdienstgestaltung hinterlassen. Warum ist das so? Weil die Apostel immer zuerst an das Notwendige gedacht haben und durch den Heiligen Geist dazu inspiriert worden sind. Und deshalb ist es für uns wichtig anzusehen, welches notwendige Ziel die Apostel in den Briefen entwickeln. Das Ziel, welches Paulus in Epheser 4, Vers 13 formuliert, unser Glaube soll zur vollen Reife gelangen und wir sollen ganz von Christus erfüllt sein. Das ist ein klares Ziel. Reif werden, von Christus erfüllt sein. Ein ganz glasklares Ziel. Ich habe hier mal eine Tomate mitgebracht. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr sie seht, eine Tomate, aber eben noch eine grüne Tomate. Zweifelsohne handelt es sich dabei um eine Tomate. Aber ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, ja, die esse ich jetzt. Weil sie einfach noch nicht reif ist. Ihr fehlt noch die wunderbare rote Farbe. Sie ist noch so klein, weil sie noch nicht mit aller Fruchtflüssigkeit und mit dem Fruchtaroma erfüllt ist, was ja typisch ist für eine wohlschmeckende, sonnengereifte Tomate. Diese Tomate hier hat bei weitem noch nicht ihr ganzes Potenzial entfaltet. Deswegen lassen wir sie lieber eigentlich noch am Busch dran. Ich muss sagen, jetzt, diese ist noch gewachsen jetzt und die wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Sonne abkriegen, dass sie noch reif wird. Jetzt in dieser Herbstzeit, deswegen habe ich sie mal abgemacht, essen werde ich sie auch nicht. Aber es ist eine grüne Tomate. Und genauso wie wir grüne Tomaten haben, kennen, gibt es auch mit Verlaub, ich wage es gar nicht zu sagen, gibt es auch grüne Christen. Unreife Christen. Das ist zuerst mal nichts Schlimmes. Denn jeder fängt mal sein Christsein irgendwann an. Unreif. Und wenn ihr vielleicht hier schon lange im Glauben seid, zurückdenkt, ja, also ich kann von mir sagen, dass ich auch unreifes Christsein gelebt habe, manchmal vielleicht sogar nur lebe. Das ist nichts Schlimmes an sich, aber wir müssen wissen, was auch die Apostel wussten, Christen müssen reifen. Christen müssen reifen. Und um im Tomatenbild zu bleiben, Christen müssen reifen, damit sie genießbar werden und ihre Härte verlieren. Wir müssen reifen, und zwar zur vollen Reife. Eigentlich steht hier im Grundtext, das ist eine etwas neuere Übersetzung, ich glaube, das war Hoffnung für neues Leben, Übersetzung neues Leben, aber im Grundtext steht da, reifen zur vollen Mannesreife. Reifen zur vollen Mannesreife. Und wir sollen ganz erfüllt sein von Christus. Ein Christ ist dann voll ausgereift, wenn er durch und durch nach Christus schmeckt. Um es mal in Bilde zu sagen. In allen Vollzügen seines Lebens wird Christus erkennbar werden. So zum Beispiel wird er weise im Umgang mit anderen Menschen werden. Natürlich gibt es auch unter uns solche Christen hier in Burgdorf, die weise sind. Also ich kenne hier viele, wo man sagt, ja, das sind Christen, die sind reif geworden im Laufe des Lebens. Aber wir brauchen alle diesen Reifungsprozess. Warum nun legt der Apostel so viel Wert auf das Reifwerden des einzelnen Christen? Deshalb, weil die ganze Gemeinde aus einzelnen, von Gott geliebten Menschen besteht. Wenn der einzelne Christ zur vollen Reife gelangt, dient das der ganzen Gemeinde. Einzelne genießbare Christen machen eine ganze Gemeinde genießbar. Oder um im Bilde von Gemeinde als einem Leib zu sprechen, Paulus spricht ja auch von dem Leib. Wenn das einzelne Glied vor geistlicher Gesundheit nur so strotzt, dient das der Gesundheit des ganzen Leibes. Ja, also wenn mein kleiner Finger gesund ist, dann habe ich keine Sorgen. Und wenn er aber krank ist, dann kann das den ganzen Kerl betreffen. Oder wenn ich mit den Ohren was habe, oder wenn ich Kopfschmerzen habe, wir wissen das. Aber wenn das einzelne Glied gesund ist, dann wirkt sich das natürlich auf die ganze Gemeinde aus. Das haben die Apostel vor Augen, wenn sie an den Gemeindebau dachten. Ihr Ziel war ein echtes und ein gesundes Wachstum hin zum Haupt, welches Christus ist. Echtes und gesundes Wachstum. Das Herz jedes einzelnen Christen soll in Ordnung kommen. Dann wird auch eine Gemeinde gesund wachsen. Das ist sozusagen ein kausaler Zusammenhang. Wenn in einer Gemeinde Christen sich diesem Reifungsprozess unterziehen, dann ändern sich auch die Zustände in einer Gemeinde zum Positiven. Wir ahnen, das ist ein anstrengender Prozess, ist anstrengend, weil auf einmal jeder ja von uns gefordert ist. Zu reifen ist ein Prozess, in dem wir alle stehen sollen. Wenn wir dieses Ziel uns vornehmen, hat das Konsequenzen für unsere Veranstaltungen. Aber auch im Hinblick auf unsere Dienste und Gaben, wie wir sie in der Gemeinde einsetzen. Wie beschreibt nun Paulus den Weg, den wir als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde gehen sollen, damit Christen reifen können? Oder anders ausgedrückt, die Frage ist, was muss die Gemeindeleitung fördern, damit die einzelnen Christen zur vollen Reife wachsen können. Der Apostel nennt zwei Aspekte. Erstens, im Glauben eins werden. Und zweitens, den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Ehrlich gesagt habe ich gestaunt, dass der Apostel Paulus als erstes schreibt, eins werden im Glauben. Und das an die erste Stelle stellt. Gerade mit dem Einswerden haben wir ja heutzutage doch ein riesiges Problem oft. Wir sind doch alle mehr oder weniger, gerade in der westlichen Welt, als pure Individualisten erzogen worden. Der eine will das, der andere jenes. Wir alle sind vom Supermarktprinzip geprägt. Wir wollen auswählen, gefällt mir die eine Zahnpasta nicht, kann ich noch zwischen 100 anderen auswählen. Und diese Prägung tragen wir natürlich in unsere Gemeinden mit hinein. Aber ich will das nicht beklagen. Uneinigkeit gab es nämlich schon in biblischen Zeiten. Uneinssein ist das Normale. Uneinssein ist das Normale. Das begegnet uns überall. Sich eins zu werden aber, ist das Gewollte. Wir finden Gottes Unterstützung, wenn wir in der Gemeinde danach streben und alles danach ausrichten, eins zu werden im Glauben. Nun möchte ich gleich vorausschicken oder vorbauen, eins werden im Glauben bedeutet nicht immer einer Meinung zu sein. Wir dürfen da zum Beispiel darum ringen, was die beste Lösung ist, wenn wir die Toiletten bauen. Ja, da hat der eine die Meinung, der andere jene Meinung und dann müssen wir miteinander darum ringen, was ist denn nun das Beste, wie fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir aufs Klo gehen. Ja, da darf man drüber streiten. Oder wir dürfen auch um aktuelle Gottesdienstformen miteinander ringen. Auch um die Lieder. Das Einswerden steht ja hier nicht für sich allein. Sondern es heißt, Einswerden im Glauben. Das muss man zusammen sehen. Einswerden im Glauben. Im griechischen Grundtext heißt es, Einheit des Glaubens leben. Anders ausgedrückt bedeutet das, im Glauben sollen wir uns einig werden. Was braucht es, damit Christen im Glauben eins werden können? Die Grundvoraussetzung ist Vertrauen schaffen in das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes die Grundlage ist, auf der Glaube überhaupt entstehen kann. Denn wo kommen wir Menschen ja eigentlich gewöhnlich her? Wir kommen ja von einem tiefen Misstrauen Gott gegenüber her. Und nicht nur Gott gegenüber, so dass wir sagen, ich traue Gott nicht, ja auch in unseren persönlichen Lebensumständen trauen wir ja oft Gott nicht. Aber eben auch oft seinem Wort nicht. Dieses Misstrauen zeigt sich in unterschiedlichen Abstufungen. Das ganz, ganz krasse Skeptiker sprechen von der Bibel als einem Märchenbuch. Ihnen zufolge gehört das, was in der Bibel steht, in die Kategorie Märchen und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Allenfalls sind es vielleicht Glaubensaussagen vergangener Generationen, die in ihrer primitiven Unwissenheit nicht Erklärbares versuchten, mit Gott zu erklären. Etwas differenzierter zeigt sich Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes gelegentlich auch unter uns Christen. Da wird die alte Frage der Schlange im Paradies, wir hatten vorhin vom Paradies gehört, wieder neu gestellt. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Jesus wirklich leiblich auferstanden sein? Da streiten sich Theologen drum. War Maria tatsächlich noch Jungfrau, als sie vom Heiligen Geist Jesus empfing? Kann man heute noch diese oder jene Aussage so verstehen, wie sie eigentlich klar in der Bibel steht? Oder muss man sie uminterpretieren? Diese Herangehensweise haben in der Theologie folgendes Dilemma hervorgebracht. Während der eine Theologe in der Auslegung einer Bibelstelle jene Aussage macht, kommt ein anderer Theologe bei gleicher Bibelstelle zu ganz anderen Ergebnissen. Und die Gemeinde nimmt das einfach so hin. Wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, dass wir oft gar nichts mehr dabei finden, wenn gelegentlich schizophren sich widersprechende Aussagen zu einem und demselben Text gemacht werden. Was geschah, als die Schlange das Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes in das Herz der Eva streute? Sollte Gott gesagt haben, es zerbrach das Paradies. Bei dem Apostel Paulus lesen wir, Petrus lesen wir in 2. Petrus 3, 15 und 16. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußerte. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Gut, das können wir auch gut nachvollziehen. Ne? Wenn wir heute Paulusbriefe lesen, dann wird mir vielleicht das Gleiche sagen. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Und unwissende, unsichere Menschen werden ihren Sinn verdrehen und entstellen. So werden sie auch mit den anderen Schriften es machen. Also mit den anderen biblischen Schriften. Die Folge wird ihr eigenes Verderben sein. Merkt ihr, was da von Ernst dahinter steckt? Wenn wir das Wort Gottes verdrehen, wenn wir nicht gründlich und ernsthaft drinnen forschen, wenn wir einfach so oberflächlich irgendetwas über das Wort Gottes sagen und haben es gar nicht richtig ergründet, auch gar nicht richtig verstanden, dann wird es gefährlich. Dann kann das zur Folge haben, dass nicht nur man selber Schaden nimmt, sondern auch die ganze Gemeinde. Also verstehen wir jetzt, wie wichtig es ist, alles dafür zu tun, dass dieses Vertrauen in das Wort Gottes nicht zerstört wird. Es ist eben nicht egal, welchen Stellenwert und welche Autorität die Heilige Schrift für eine Gemeinde und für den einzelnen Christen hat. Schauen wir mal auf Jesus selber. Er ging davon aus, dass das Schriftwort vollumfängliches Gotteswort ist. Jesu Schriftverständnis lässt sich aus den 4 Evangelien rekonstruieren. Demnach verstand Jesus das Alte Testament, damals gab es ja nur das Alte Testament, vom Neuen Testament konnte er noch nichts sagen, als inspiriertes, autoritatives und völlig zuverlässiges Gotteswort. Auf dieser Grundlage hat die lutherische Orthodoxie durch den lutherischen Theologen Johann Gerhard treffend formuliert: Sacra Scriptura est Verbum Dei. Die Heilige Schrift ist Wort Gottes, ganz glasklar. Da ist keine, nicht so sollte und könnte, ganz klare Aussage: Die Heilige Schrift ist Wort Gottes. Und Paulus spricht über die Heilige Schrift Folgendes: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Das müssen wir uns auf der Zunge zu gehen lassen. Die ganze Schrift, damit ist sozusagen der Kanon gemeint, das, was als Bibel uns vorliegt, ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. 2. Timotheus 3,16. Dem, was die Heilige Schrift kann, nämlich uns in der Wahrheit lehren, uns aufzeigen, wo Schuld in unserem Leben ist, uns zurechtweisen und zum Willen Gottes hin erziehen, sollen wir als Gemeinde, aber auch als jeder einzelne Christ täglich uns aussetzen. Dieser Funktion der Heiligen Schrift. Und das hat positive Auswirkungen auf das Einswerden im Glauben. Man kann es ja ganz praktisch sagen, wenn jeder so am Tag mal die Losung liest oder auch den Text, den tägliche Bibel lese, beschäftigen wir uns automatisch alle mit dem gleichen Text. Im Moment ist es Jeremia. Und da stehen dann so einige Dinge drin, die uns alle auch ausrichten auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Eigentlich eine tolle Sache. Also, dies hat positive Auswirkungen auf das Einswerden im Glauben. Und natürlich lernen wir dabei auch den Sohn Gottes besser kennen. Wenn ich aber das Wort Gottes in Zweifel ziehe und es vielleicht sogar verdrehe, mache ich es stumpf. Dann kann es seine Wirkung nicht mehr entfalten, dann bleibe ich unwissend, unsicher im Glauben. Deswegen gibt es auch so viele Menschen, die unsicher im Glauben sind. Hat ihre Ursache auch darin, dass sie dem Wort Gottes nicht vertrauen. Dann bleibt man unsicher und werden auch keine reifen Christen. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Sie kommt dann nicht zur vollen Entfaltung, wird sogar geschädigt. Der Gemeinde fehlt die einende Grundlage und die Folge ist Uneinigkeit. Nun braucht es aber in einer Gemeinde, das wissen wir alle, koordinierte Bewegungen. Uneinigkeit zeigt sich in der Gemeinde in spastischen Bewegungen oder spastischen Aktionen. In solchen Gemeinden sagt der eine Hü, der andere Hott. Solche Gemeinden kennen Parteiungen. Es werden Menschen aus Entscheidungsprozessen herausgehalten oder ausgeschlossen. Irgendwie fehlt in solchen Gemeinden die wohltuende Harmonie. Kein Wunder, wenn solche Gemeinden kein Wachstum erleben. Wer will schon gern diesen ganzen Stress am Hals haben und sich hin und her zerren lassen? Kein normaler Mensch. Seht ihr jetzt den Grund, warum Paulus in der Zielsetzung für die Gemeinde Jesu das Einssein im Glauben an die erste Stelle stellt? Mir ist es dadurch deutlich geworden, ja. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, eine wichtige Bedeutung für eine Gemeinde, das Einssein im Glauben. Am Freitag kam der Lehrtext der Herrn Guter Losung aus 1. Timotheus 4, 16. Da sagt Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus: Hab Acht auf das, auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Achte auf dich selbst, meint Timotheus, du, der du dich für die Gemeinde in Ephesus einsetzt und dafür Sorge trägst, dass andere Christen im Glauben reifen. Bleibe du selber im Reifungsprozess. Ich glaube, dass wir da immer wieder erinnert werden müssen, dass wir da selber auch im Reifungsprozess bleiben. Auch für Hauptamtliche ist das manchmal, ne? Dann kommt man in so eine Routine rein und man ist gar nicht mehr selber im Reifungsprozess, das ist gefährlich. Wer in der Gemeinde mitarbeitet, und das sollte jeder Christ, da kommen wir nächste Woche nochmal ganz speziell dazu, zu diesem Thema, muss kein vollkommener Christ sein. Das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Niemand von uns ist vollkommen. Aber er braucht die Bereitschaft, auf sich zu achten. Das unbedingt. Damit meint Paulus hier mal nicht die heute viel beschworene Work-Life-Balance. Ja, wo immer alles gesagt wird, du musst aufpassen, ne, dass die Freizeit und Arbeit, dass das immer in einer Balance ist. Sicherlich auch wichtig, das ist aber hier nicht gemeint. Sondern Timotheus soll darauf achten, selber im Wachstumsprozess zu bleiben. Und mal ehrlich, das ist doch eigentlich ein schöner Prozess, reif zu werden und damit genießbar. Der Tomate wünschen wir es ja auch, dass sie reif wird, diesen Prozess. Ja, und sollten wir uns auch wünschen. Wie schön ist es, wenn wir Jesus ähnlich werden. Wenn unsere Liebe zueinander wächst. Habt ihr das als Ziel? Wenn ich nicht mehr meine Liebe von der Attraktivität eines anderen Menschen abhängig mache, das unterscheidet die Liebe, hatte ich schon mal gesagt, die Agape, unterscheidet, ja, als wenn ich immer nur gucke, wo sitzen die attraktiven Leute, zu denen setze ich mich. Und mit den anderen will ich lieber nichts zu tun haben. Das ist keine Agape. Also, wie schön ist das, wenn ich lerne, aufzuhören zu paktieren, Parteiungen zu bilden, aufhöre, um mein eigenes Recht zu kämpfen, wenn ich die Freiheit gewinnen kann, mich nicht immer rechtfertigen zu müssen, wenn ich den Mut finde, wirklich zu der Meinung zu stehen, die ich durch das gründliche und reflektierte Studium der Bibel und im Gespräch mit den anderen Christen im Miteinander, wir haben uns im Vorstand zusammengesessen. Aber wie fruchtbar war das, dass wir zusammengesessen haben? Da war niemand naseweiß, sondern wir haben miteinander gerungen. Und das ist gesund. Um den richtigen Weg. Ist es nicht befreiend, wenn ich Jesus meine Herzensverhärtungen, meine Enttäuschungen, nicht immer sage, ja, ich bin enttäuscht, ja, vielleicht sind wir alle irgendwo enttäuscht. Aber immer die wir vor uns hertragen, unsere Enttäuschung, das hilft niemandem. Sondern es demotiviert, es macht kaputt, es hilft wirklich niemandem. Sollten wir uns mal überlegen. Immer wenn wir ansetzen, ja, ich bin auch enttäuscht, ja, wem hilft das eigentlich? Dann geht der andere auch enttäuscht nach Hause. Also unsere Enttäuschung, mein Stolz, der andere Menschen abweist, wenn ich das einfach Jesus geben kann. Ist es nicht befreiend, wenn ich konsequent meine eigene Schuld und Sünde vor Jesus beim Namen nenne und sie unter sein Kreuz ablege? Und nun, ich hatte es schon gesagt, um geistlich zu reifen, brauchen wir uns gegenseitig. Niemand kann alleine reifen. Geistlich reifen kann ich nur unter anderen. Es gibt kein Solo-Christentum. Das gibt's gar nicht. Ja, das ist eine Selbsttäuschung. Weil ich dann nicht reifen kann, mich sozusagen auch reiben kann mit den anderen. Und auch im Reiben reife ich. Und ich finde das ja toll, dass wir in so einem Reifungsprozess stehen. Ich will das gar nicht absprechen, wollte nur einen unterrat. Und dass wir wieder neu dazu Ja sagen, zu diesem Reifungsprozess. Dass wir ihn brauchen. Denn es gibt ja Menschen unter uns, die in diesem Reifungsprozess stehen. Das ist sehr schön. Und das ist wirklich kostbar. Ich kenne viele Menschen, wo ich sage, ja, die sind im Laufe ihres Lebens wirklich gereift. Und zwar im Glauben gereift. Wollen wir nicht heute den Entschluss neu fassen, jeder einzelne von uns, der da heißt, ich will geistlich reifen. Dass wir das heute mal ganz konkret aus dem Gottesdienst mitnehmen wollen. Ich will geistlich reifen. Ich will von einer unreifen Tomate zu einer reifen Tomate werden. Ich will ein reifer Christ werden. Und die zweite Entscheidung, die notwendig ist, lautet etwa so. Ich will meine Gaben und meinen Dienst in der Gemeinde so einsetzen, dass es dem Einssein im Glauben und dem Reifungsprozess einzelner Christen und der ganzen Gemeinde. Dabei will ich mich in allem, was ich tue, an der Lehre Gottes orientieren und beharrlich darin bleiben. Das sind die zwei Aufgaben, die zwei Angebote, die zwei Bitten, dass wir dazu Ja sagen. Und vielleicht auch wieder Schritte gehen, wenn wir sie lange nicht gegangen sind, sagen, okay, wie will ich das machen? Diesen Reifungsprozess, wie will ich mich wieder neu der Sonne aussetzen, die Jesus ist. Amen. Und in der nächsten Woche geht es dann wirklich ganz konkret um die Gaben und Dienste in der Gemeinde, das verspreche ich.